Deutschlandfunk, eine Welt.
Und das sind heute unsere Themen: Vorwurf Staatsfolter, wie ein Gerichtsprozess in Deutschland die Öffentlichkeit in Syrien beschäftigt. Tödliche Himmelsspäher, wie bewaffnete Drohnen die weltweite Kriegführung verändern. Bedrohte Reform, was der gesunkene Ölpreis für die Entwicklung Angolas bedeutet. Und Abschottung und Härte, die umstrittene Corona-Politik des philippinischen Staatspräsidenten Duterte. Es ist ein historischer Strafprozess, der seit Ende April vor dem Oberlandesgericht Koblenz stattfindet. Weltweit zum ersten Mal stehen dort syrische Geheimdienstler vor Gericht, weil sie im syrischen Bürgerkrieg im Auftrag der Regierung an Folterungen beteiligt gewesen sein sollen. Verhandelt wird in Koblenz gegen einen Oberst und seinen Untergebenen. Doch das Urteil in diesem komplizierten Verfahren ist am Ende ein Urteil über den Unterdrückungsapparat von Präsident Bashar al-Assad. Und so wird dieser Prozess nicht nur in Deutschland aufmerksam verfolgt, sondern auch in der Heimat der Angeklagten. Björn Blaschke mit den Hintergründen.
Kaum ein Mensch in Syrien, der nicht von Unmenschlichkeit in seinem Land zu berichten weiß. Von Tod, Vertreibung, Folter. Wohl jeder kennt jemanden in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis, der Folter zu spüren bekam. Und viele haben Folter am eigenen Leib erfahren. Dieser junge Mann zum Beispiel, interviewt von einem lokalen ARD-Mitarbeiter im Kurdengebiet in Nordostsyrien. Als er Student war, habe ihn 2014 ein Geheimdienstmitarbeiter verhaftet. Mit dem Vorwurf, eine Terrororganisation zu unterstützen, hätten ihn seine Peiniger regelmäßig brutalen Verhören unterzogen, unter anderem in Aleppo.
Sie banden mir die Augen zu, dann fesselten sie die Hände und sie hängten mich an die Decke. Ich konnte nur noch auf den Zehenspitzen stehen. Nach ungefähr 15 Minuten verlor ich das Bewusstsein, so halb. Ich hörte nur noch, was um mich herum passierte. Dann begannen sie, mich zu schlagen. Irgendwann fingen sie wieder mit der Vernehmung an. Sie warfen mir Dinge vor, die ich angeblich getan hätte. Zwischendurch übergossen sie mich immer wieder mit Wasser. Diese Folter habe ich 17 Tage lang durchgemacht.
Seinen Namen will der junge Mann nicht nennen, aus Angst vor dem syrischen Geheimdienst. Rachegelüste kennt er gut. Sie zeigen sich, als er sich zu den zwei ehemaligen syrischen Geheimdienstoffizieren äußert, die in Koblenz vor Gericht stehen.
Ich wünsche mir, dass ein Offizier, der Inhaftierte gefoltert hat, die gleiche Behandlung erfährt. Er muss gefoltert werden, bis er stirbt oder für den Rest seines Lebens hinter Gitter geschickt werden, damit er am eigenen Leib erfährt, was er den Menschen angetan hat.
Ganz anders redet Juan Abdelkarim, Aktivist, Politikwissenschaftler und Journalist. Er wohnt ebenfalls im syrischen Kurdengebiet, weit weg von der Zentrale in Damaskus.
Es könnte sein, dass ich den Angeklagten verzeihen würde. Das Strafrecht ist das eine, mein persönliches Recht ist etwas anderes. Aber die Gesetze einer Gesellschaft müssen angewendet werden. Egal wie der Prozess ausgeht, das Gesetz muss umgesetzt werden.
Juan Abdelkarim hofft, dass das Verfahren in Koblenz eine Signalwirkung hat.
Seit wir von dem Prozess gehört haben, sind wir optimistisch, dass Leute, die Verbrechen gegen unser Volk begangen haben, ihre gerechte Strafe erhalten. Wir fordern seit langem, dass solche Verbrecher wie diese Offiziere vor Gericht gestellt werden.
Der Prozess in Koblenz ist in mehrfacher Hinsicht spannend. Zum einen sitzen ehemalige Handlanger der Führung in Damaskus auf der Anklagebank. Erstmals weltweit. Zum anderen behaupten beide Männer, sich von der syrischen Regierung losgesagt zu haben. Sie kamen als Flüchtlinge nach Deutschland. Einer von ihnen gehörte zumindest zeitweilig zu dem Teil der Opposition, die in Istanbul ihren Sitz hat. Das könnte die Assad-Regierung für sich nutzen, meint Rassan Youssef, ein Journalist in Damaskus.
Ich sehe in dem Prozess einen Präzedenzfall. Denn jetzt kann es immer heißen, dass wer von hier verschwindet, mit einer echten oder einer inszenierten Anklage vor Gericht gestellt werden kann. Also, wer flüchtet, wird im Ausland wegen Folterns angeklagt. Denen, die fliehen wollen, wird klargemacht, dass es ihnen nichts nutzt.
Bisher haben die Medien im von Assad kontrollierten Teil Syriens nicht über den Prozess in Deutschland berichtet, sagt Khalil, selbst Journalist in Damaskus.
Die syrischen staatlichen Medien haben diesen Prozess nicht thematisiert. Aber Nachrichtenportale und einige soziale Medien haben es. Manche sagen, das ist der Polizist, der sein Heimatland verraten hatte und nun wird er für seine Verbrechen in Europa vor Gericht gestellt. Aber diese Anhänger der syrischen Führung vergessen dabei, dass diese beiden Offiziere im Auftrag des syrischen Sicherheitsapparates gehandelt haben.
Einzelfälle seien das, sagte Assad jüngst in einem Interview. Systematische Folter gebe es in Syrien nicht. Das war der bisher einzige Kommentar der Führung in Damaskus vor dem Beginn des Prozesses in Koblenz. Mehr werde von offizieller Seite auch erst einmal nicht kommen, vielleicht nach dem Verfahren, meint Munsa al-Shufi, Journalist in Damaskus.
Die offiziellen Reaktionen auf den Prozess werden mehrere Tage auf sich warten lassen. Und dann werden sie den Prozess verurteilen. Sie werden sagen, dass dieser Prozess illegal war, nicht offiziell, und dass er mit dem Ziel geführt wurde, dem Ruf Syriens zu schaden. Sie werden die europäischen Länder dafür scharf kritisieren. Aber aus meiner Sicht als syrischer Journalist ist es so, wenn den beiden Offizieren nachgewiesen wird, dass sie Inhaftierte in Syrien gefoltert haben, dann wird der Prozess ein Zeichen aussenden an all die, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit verüben.
In Koblenz stehen zwei Offiziere des Assad-Regimes vor Gericht. Björn Blaschke über die Reaktionen auf dieses Verfahren in ihrer Heimat. Sicherheits- und Militärpolitik ist in Deutschland die Sache einer kleinen Elite. Gesellschaftliche Debatten darüber gibt es nur selten. Bei der Frage, ob die Bundeswehr bewaffnete Drohnen beschaffen darf, soll sich das möglichst schnell ändern. In dieser Woche gab das Verteidigungsministerium den Startschuss für eine Drohnendebatte, von der sich die Regierung mehr Klarheit erhofft. Denn das Thema ist hoch umstritten, auch zwischen den Parteien. Völkerrechtliche Tötungen lehnen wir kategorisch ab, auch durch Drohnen, heißt es zum Beispiel im Koalitionsvertrag. Doch die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kann sich den Einsatz bewaffneter Drohnen trotzdem gut vorstellen. Der Staatssekretär Peter Tauber im Verteidigungsministerium ebenfalls.
Wenn Sie zum Beispiel eine Patrouille haben, die unterwegs ist, die von einer Drohne begleitet wird und die erkennbar auf einen Hinterhalt sich zubewegt, dann kann mit einer bewaffneten Drohne sehr viel schneller und effektiver entschieden werden, ob die Gefahr abgewendet werden kann für die Patrouille oder ob man die Patrouille lediglich davor warnen kann, dass sie jetzt in eine schwierige Situation kommt.
Der Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Peter Tauber im Deutschlandfunk. Während Deutschland noch nach einer Linie sucht, sind bewaffnete Drohnen aus dem Kriegsalltag weltweit nicht mehr wegzudenken. Wo sie derzeit eingesetzt werden, das habe ich vor der Sendung meine Kollegin Nana Brink gefragt, die sich seit vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt.
Also die Drohnentechnik wird seit langem eingesetzt, man kann sagen rund seit 2 Jahrzehnten. Sie hat als Aufklärungswaffe im Kosovo zum Krieg zum Beispiel eine große Rolle gespielt. Die USA haben sie eingesetzt und da ist auch unsere Vorstellung davon geprägt, seit 2004 die gezielten Tötungen, die Killlist der CIA massiv unter dem Präsidenten Obama damals ausgeweitet. Im Arsenal der Großmächte, wie gesagt, seit Ende des 20. Jahrhunderts. Warum? Sie sind effektiv, wenig Personal, eine hohe Einsetzbarkeit, vor allen Dingen auch in asymmetrischen Konflikten. Also müssen wir uns vorstellen, zum Beispiel gegen Rebellen in unwegsamen Gelände. Ganz aktuell wissen wir, die türkische Armee setzt Drohnen ein in Syrien und in Libyen. Das hat sie früher schon gegen die PKK gemacht. Und auch die Russen haben in Syrien sehr stark auf die Drohnentechnik gesetzt.
Sie haben ein paar Vorteile anklingen lassen. Was spricht aus Sicht der Militärs für den Einsatz von Drohnen?
Das ist eine sehr effektive Waffe. Sie kann mit wenig Personal eingesetzt werden. Sie hat eine hohe Einsetzbarkeit. Und das hat auch der Generalinspektor Zorn relativ klar gemacht in der von Ihnen schon angesprochenen Diskussion, die am Montag im Bundesverteidigungsministerium stattgefunden hat. Er hat eben ein Beispiel genannt, dass sie präzise zum Beispiel in Afghanistan eingesetzt hätte werden können, wenn sie bewaffnet gewesen wäre. Man hat also eine Bedrohungslage erkannt. Man konnte nicht schnell genug reagieren. Ein Kampfjet muss zwar angeordnet werden, es dauert auch eine gewisse Zeit, bis der kommt. Und das wäre zum Schutz der Soldaten präziser machbar gewesen, sich dort zu verteidigen. Das ist die Argumentation von Seiten der Militärs.
Das aktuelle Einsatzszenario ist das eine, die Entwicklung etwas ganz anderes. Vom zukünftigen deutsch-französischen Kampfflugzeug FCAS wissen wir, dass es explizit in einem Drohnenschwarm operieren können soll. Ist das die Entwicklung, die sich abzeichnet? Die Drohnen übernehmen immer mehr Aufgaben der Streitkräfte?
Das ist zumindest die neue Technologie, die wir schon seit Jahren beobachten können und wovon Experten sprechen, dass es eigentlich die dritte Revolution in der Waffentechnologie ist. Die erste war das Schießpulver, die zweite die Atombombe und die dritte sind nun die Drohnensysteme, die mit künstlicher Intelligenz zusammen dann ihre Effektivität entfalten. Das muss man sich vorstellen. Man versucht gerade, und daran arbeiten die großen Mächte, einen Drohnenschwarm dazu zu bringen, ein bestimmtes Ziel zu erkennen und dann selbstständig zu handeln. Ein Drohnenschwarm, das können wir uns wirklich ganz praktisch so vorstellen wie ein Vogelschwarm. Dort hat man ja auch immer zwei Leittiere, die voranfliegen und es ist ein System, das sich quasi selbst organisiert. Und genau das ist das, was gerade entwickelt wird und was natürlich auch eine ganze Bandbreite von Diskussionen auslöst.
Es gibt diese technologischen Möglichkeiten, aber es gibt auch erhebliche ethische Vorbehalte gegen den Einsatz von Drohnen, die in der Debatte auch als Killermaschinen bezeichnet werden. Sind hier zumindest internationale Vereinbarungen, internationale Standards in Sicht?
Also es gibt seit 2014, diskutieren 125 Vertragsstaaten der Vereinten Nationen in Genf, das ist die Convention of Certain Conventional Weapons, die diskutieren über diese sogenannten Laws, das sind die Lethal Autonomous Weapons Systems, also diese Drohnensysteme, die unabhängig reagieren. Und zwar verhandelt man dort auf Regierungsebene schon. Regierungsexperten tauschen sich aus. Die Verhandlungen sind letztes Jahr für 2 weitere Jahre verlängert worden. Und der Hauptstreitpunkt, Sie haben schon ein Wort eigentlich genannt, die Killermaschinen. Das ist genau das, was so umgangssprachlich immer benutzt wird. Aber eigentlich ringt man um eine Definition. Was bedeutet denn eigentlich so ein System, das selbstständig operiert? Und das wird dann immer zurückgeführt. Was bedeutet menschliche Kontrolle? Meaningful human control. Also wann ist der Mensch noch in diesem System involviert und wie lange und was wird dadurch ausgelöst? Das ist genau der Streitpunkt, der gerade, wo man eigentlich noch nicht zu einer Einigung in Genf gekommen ist.
Sie haben jetzt die Verhandlungen in Genf angesprochen. Woran hakt es außerdem noch?
Es hakt, wie gesagt, an dieser Definition, aber das ist ganz interessant, wer diese Definition denn benutzt und warum. Klar ist, dass die großen militärischen Supermächte, also die USA, China vor allen Dingen, Russland, Israel in der Drohnentechnik ganz weit voraus, aber auch Südkorea, die sind wirklich, die nehmen Milliardenbeträge seit Jahren in die Hand, um diese Systeme auszubauen, weil sie sagen, wir müssen einen technologischen Fortschritt haben, wir können uns das nicht leisten, zu riskieren, dass eben eine andere Macht da die Nase vorn hat. Da müssen wir dranbleiben. Wir wissen allein 20 Milliarden auf Seiten der US-Amerikaner, die in solche Programme gesteckt werden. Und das führt natürlich dazu, dass sie kein Verbot wollen. Sie wollen eigentlich auch nicht diesen Begriff der Meaningful Human Control haben, weil sie denken, das schränkt sie in ihrer technologischen Entwicklung ein. Wenn wir zum Beispiel bei den USA gucken, das kann man relativ klar machen, die lehnen diesen Begriff komplett ab. Die sprechen lieber von Effective Human Control. Und das ist natürlich etwas ganz was anderes. Und diese großen Mächte, kann man so sagen, blockieren eigentlich die weiteren Verhandlungen.
Wenn wir zum Schluss noch einmal auf Deutschland blicken, wie positioniert sich Berlin in dieser internationalen Debatte?
Also Deutschland hat sich eigentlich sehr klar, Sie haben es auch schon mal angesprochen, in dem Koalitionsvertrag dahingehend positioniert, dass Sie gesagt haben, wir wollen keine Systeme mit künstlicher Intelligenz dergestalt, die ohne menschliche Kontrolle reagieren. Das wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich auch ein Verbot. Aber natürlich hat Deutschland erkannt, dass es sich damit nicht durchsetzen kann. Es hat den Weg zusammen mit Frankreich gesucht. Und sie versuchen ein bisschen eine Mittlerposition einzunehmen. Nach dem Motto, und das geben auch die meisten, ich war auf einer Konferenz erst vor 2 Monaten ganz, also nicht offen, aber zumindest unter der Hand zu, dieses Verbot werden wir nicht erreichen. Wir wollen aber natürlich alle Personen am Verhandlungstisch halten und versuchen jetzt einfach mal in Richtung dieser Definition etwas weiterzukommen.
Ihre Prognose, Sie beobachten die Drohnenentwicklung seit vielen Jahren, erscheint ja Ihnen das realistisch, dass die Bundeswehr dauerhaft auf diese Waffen verzichten könnte?
Da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden. Die Diskussion, die wir jetzt ja gerade haben, die, wenn ich mir das erlauben darf, ein bisschen gestrige ist, geht ja um bewaffnete Drohnen. Die hat die Bundesrepublik noch nicht. Wir haben 5 Drohnentypen israelischen Typs, die nur Aufklärung machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass über diese Bewaffnung relativ schnell ausführlich diskutiert wird. Der Bundestag muss letztendlich darüber entscheiden, ob es so ein Waffensystem gibt. Worüber es eigentlich noch keine Einigung gibt und worüber eigentlich auch nicht offen diskutiert wird, ist eigentlich der nächste Schritt, der viel gravierender im Grunde genommen ist, nämlich die Entwicklung der sogenannten LAWS, also der Lethal Autonomous Weapon Systems. Da hat Deutschland überhaupt noch nicht erkennen lassen, dass man da irgendwelche Aktien im Spiel hat.
Einschätzungen waren das von Nana Brink. Die Journalistin beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Drohnenentwicklung. Während der Westen von der Corona-Pandemie aktuell besonders betroffen ist, sind die offiziellen Infektionszahlen auf dem afrikanischen Kontinent vergleichsweise niedrig. Doch selbst wenn das dauerhaft so bleiben sollte, die Bürger dort leiden trotzdem unter massiven Einschränkungen im Alltag. Weil schon geringe Infektionszahlen die schwachen Gesundheitssysteme zu überfordern drohen, haben viele afrikanische Länder harte Ausgangsbeschränkungen verhängt. Und auch wirtschaftlich sind die Folgen schmerzhaft. In Angola zum Beispiel zählen die Behörden bislang zwar lediglich gut 50 SARS-CoV-2-Infektionen, doch der relative Wohlstand und die Reformen im Land sind eng an den Ölexport gekoppelt. Der Einbruch der Nachfrage hat entsprechende Folgen. Leonie March über den Überlebenskampf in der Hauptstadt Luanda.
Bita, eines der armen Viertel im Süden der angolanischen Hauptstadt Luanda. Dicht besiedelt, stetig weiter wachsend, von Stadtplanern vernachlässigt. Unter anderem sind die Trinkwasser- und sanitäre Versorgung desolat, so wie vielerorts. Christina Antonio lebt hier mit ihrem Mann und ihren 4 Töchtern. Die sind momentan unterwegs, versuchen ein paar Lebensmittel aufzutreiben.
Wir leben nur durch Gottes Gnade. Die Ausgangsbeschränkungen sind schwer durchzuhalten. Ich arbeite normalerweise als Putzfrau, aber das geht momentan nicht. Und so verdiene ich auch kein Geld für die Familie. Wir versuchen, irgendwie zu überleben. Ich habe von anderen gehört, dass sie von der Regierung Seife, Wasser und Lebensmittel erhalten haben. Aber in unserem Viertel haben wir nichts bekommen.
Das Leben war für sie, wie für den Großteil der angolanischen Bevölkerung, schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie hart. Einer von drei Angolanern leidet unter sogenannter multidimensionaler Armut. Das bedeutet nicht nur, dass Essen knapp ist, sondern dass sie auch kaum Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung haben. Und das, obwohl Angola eigentlich ein reiches Land ist, dank seiner Erdölvorkommen. Doch infolge der Corona-Krise wurde die Produktion gedrosselt, die Preise sind eingebrochen. Die Boomzeiten seien ohnehin vorbei, betont Jackie Siliers vom Institute for Security Studies, einem panafrikanischen Think Tank.
Das Land hat schon seit einigen Jahren mit sinkenden Ölpreisen zu kämpfen und es ist komplett von den Rohölexporten abhängig. Sinkende Einnahmen wirken sich also direkt negativ auf den Staatshaushalt und damit auch die Lebensumstände der Bevölkerung aus. Die aktuelle Krise wird dazu führen, dass Angola es in den nächsten Jahren noch schwerer haben wird. Nicht nur was weiter wachsende Armut, sondern auch die soziale Stabilität angeht. Wir rechnen mit erheblichen Turbulenzen. Auch Lebensmittelaufstände sind im Verlauf des Jahres möglich.
Luanda wird von der tiefen Kluft zwischen Arm und Reich geprägt. Eine der teuersten Städte der Welt, auf der einen Seite Villenviertel, auf der anderen Slums. Auf der einen Seite sprudelnde Ölquellen, auf der anderen teure Benzinpreise, weil es im Land keine Raffinerie gibt und Kraftstoffe importiert werden müssen. 38 Jahre lang hatte José Eduardo dos Santos das ehemalige Bürgerkriegsland autokratisch regiert. Die Erdölmilliarden flossen an seine Familie, die Machtklicke der Regierungspartei MPLA und auf ausländische Konten. Sein Nachfolger João Lourenço, der im Herbst 2017 zum Präsidenten gewählt wurde, hat der Korruption den Kampf angesagt und erste Reformen angestoßen. Schritte in die richtige Richtung, meint Thomas Keller, der das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung für Namibia und Angola leitet.
Also meiner persönlichen Einschätzung nach ist er wirklich gewillt, Angola zu reformieren und auf einen guten Weg zu bringen. Aber natürlich mit den gegebenen Restriktionen. Und das ist ein Prozess, der dauert Zeit. Etwas, was über so viele Jahre gewachsen ist, ein derartig korruptes System, das von heute auf morgen zu zerschlagen. Da müsste man den gordischen Knoten mit dem Schwert zerschlagen. Und ob das Angola als Ganzes guttun würde, wage ich zu bezweifeln. Und deswegen ist es dann eher die Politik der kleineren Schritte.
Schritte, die noch kleiner zu werden drohen. Präsident Lourenço strebt zwar die Teilprivatisierung von Staatskonzernen an und will, dass sich Angolas Wirtschaft breiter aufstellt, doch sein Handlungsspielraum sei gering, meint Jackie Siliers, der kürzlich eine umfassende Studie zu den Zukunftsperspektiven Angolas veröffentlicht hat.
Wie die meisten afrikanischen Staaten muss Angola all seine zur Verfügung stehenden Mittel nun erstmal zur Bewältigung der aktuellen Corona-Krise einsetzen. Da bleibt nicht viel übrig. Angola ist hoch verschuldet, vor allem bei China. Die Abhängigkeit vom Öl bedeutet auch, dass die angolanische Währung überbewertet ist. Das erschwert wichtige Investitionen in die Landwirtschaft, den Aufbau einer verarbeitenden Industrie oder in Bildung ohnehin. Und die derzeitigen finanziellen Engpässe machen es noch schwieriger.
Im Armenviertel Bita hat Christina Antonio durchaus Verständnis für die Situation ihrer Regierung. Auch sie glaubt an deren Reformwillen. Die 49-Jährige wünscht sich vor allem Investitionen in die Landwirtschaft. Ein Sektor, der einst floriert hat und auch unter Experten als zentral gilt.
Wenn die Regierung die Landwirte unterstützen würde, dann wäre das wirklich gut. In den Provinzen beklagen sich Bauern, dass ein Teil ihrer Ernte verfault, weil sie sie nicht nach Luanda bringen können. Die Straßen und Brücken sind in zu schlechtem Zustand. Das heißt auch, dass wir Lebensmittel teuer importieren müssen. Das kostet den Staat viel Geld, das ins Ausland fließt, statt an unsere Farmer. Wenn wir das ändern könnten, würden auch die Lebensmittel für uns hier in der Stadt billiger.
Doch wann dieser bescheidene Wunsch in Erfüllung geht, ist unklar. Ein tiefgreifender struktureller, wirtschaftlicher und sozialer Wandel Angolas ist infolge der Corona-Pandemie noch komplizierter geworden.
Der niedrige Ölpreis belastet die Entwicklung Angolas. Sie hatten eine Reportage von Leonie March. Ein Vierteljahr ist es mittlerweile her, dass das neuartige Coronavirus in den Philippinen zum ersten Mal nachgewiesen wurde. Wie schon in der Antidrogenpolitik setzt Staatspräsident Rodrigo Duterte auch in der Pandemie auf drastische Maßnahmen. Sollten die von der Regierung verfügten Ausgangsbeschränkungen missachtet werden, so der Präsident, drohten Erschießungen. Duterte hat die Krise aber auch genutzt, um per Notstandsgesetzgebung die Meinungsfreiheit einzuschränken. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Südostasien-Korrespondenten Holger Senzel. Herr Senzel, 12.000 Infektionen werden aktuell aus den Philippinen offiziell gemeldet. Bei mehr als 100 Millionen Einwohnern ist das nicht viel. Kommt das Land also vergleichsweise glimpflich durch die Krise?
Also ich glaube, es liegt zum Teil daran, dass auch nicht ausreichend getestet wird, weil keine Testkapazitäten da sind. 12.000 ist auch jetzt im Vergleich zu allen anderen südostasiatischen Staaten schon eine sehr, sehr hohe Zahl. Und Sie müssen beachten, dass die medizinische Versorgung auf den Philippinen ist einfach grottenschlecht. Das System ist wirklich ja nah am Bankrott und insofern, es gibt keine Testkapazitäten, die Krankenhausbetten fehlen. Also man kann davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl in Wirklichkeit sehr, sehr viel höher sind. Und wenn Sie die Slums in Manila und in den Vorstädten betrachten, wo Menschen wirklich auf aller engsten Verhältnissen zusammenhocken, dann sind das natürlich geradezu Brutstätten für die Viren. Und Rodrigo Dutertes Ankündigung zu sagen, wer gegen die Ausgangssperren verstößt, der soll im Notfall auch erschossen werden von der Polizei, die zeigen auch so ein bisschen diese Verzweiflung, genauso wie er Menschen, die dagegen verstoßen hat, in Hundekäfigen in die pralle Sonne hat stellen lassen, in überfüllte Gefängniszellen stecken lassen, die im Prinzip eine Einladung sind an das Coronavirus. Also diese Zahlen geben, glaube ich, nicht annähernd die tatsächliche Situation auf den Philippinen wieder, wo das Gesundheitssystem schon in normalen Zeiten eigentlich für ein Schwellenland wirklich desaströs ist.
Sie haben die Gefängnisse erwähnt. Menschenrechtsorganisationen beklagen die Lage dort in den Gefängnissen. Mehr als 220.000 Inhaftierte bei 40.000 regulären Plätzen. Das klingt nach einer Katastrophe mit Ansage, wenn sich dort das Virus verbreiten sollte.
Es ist eine Katastrophe auch ohne das Virus. Natürlich befördert das jetzt. Ich war vor geraumer Zeit in einigen dieser Gefängnissen und wenn Sie in so ein Gefängnis hineingehen, das nimmt Ihnen wirklich buchstäblich den Atem als Westeuropäer und zwar im Wortsinne. Dort herrscht ein unglaublicher Gestank von Menschen, die wirklich auf engstem Raum zusammengepresst sind, wo sich Leute abwechseln müssen. Beim Schlafen, weil sie nicht alle Plätze finden, nicht mal auf dem Boden. Die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal. Der Gestank ist wirklich schrecklich. Es ist unsauber. Also das ist wirklich eine Brutstätte für das Virus. Es sind 100.000 Insassen jetzt entlassen worden. Das sind die Menschen, die auf ihren Prozess warten, die also noch gar nicht verurteilt worden sind. Und der Hintergrund ist natürlich dieser blutige Antidrogenkrieg des Rodrigo Duterte. Da werden ja auf der einen Seite, Sie haben es erwähnt am Anfang, sind dort über 20.000 Verdächtige oder auch Drogenabhängige von der Polizei und von Todesschwadronen erschossen worden, weil Rodrigo Duterte gesagt hat, ich werde Drogen ausrotten. Was tatsächlich passiert ist, dass Drogensüchtige ausgerottet werden. Und dass sich natürlich auf der anderen Seite dann auch ganz, ganz viele Menschen verhaftet in Gefängnisse gesteckt wurden oder weil sie eben Angst haben, von diesen Todesschwadronen und der Polizei erschossen zu werden, selbst gestellt haben. Insofern, diese Gefängnisse platzen aus allen Nähten und man hat jetzt einige entlassen in der Not, aber die Situation ist dort wirklich desaströs und also jede dieser Gefängniszellen, wenn Sie sie sich ansehen, die sieht so aus, dass man sagt, es ist eine Einladung geradezu. an das Virus sich dort auszubreiten. Und wir wissen es aber nicht, weil es keine Zahlen vorliegen, wie viele Infektionen es dort gibt und wie die Situation tatsächlich jetzt ist.
Bleiben wir nochmal beim Thema Gewalt. Jetzt meldet das renommierte Friedensforschungsinstitut SIPRI, dass die Philippinen zu den wenigen Ländern zählen, in denen Gruppierungen wegen Corona die Waffen niedergelegt hätten. Ist das ein Erfolg des Präsidenten?
Es hätte einer werden können. Also auf Mindanao im Süden der Philippinen, das ist die Insel, die vorwiegend islamisch geprägt ist, während der Rest des Landes ja überwiegend katholisch ist. Dort gibt es seit den 60er Jahren separatistische Kämpfe, dort kämpfen islamistische Gruppen, dort kämpfen kommunistische Gruppen und die Volksbefreiungsarmee NPA, die hat auf den Philippinen gesagt, ja, sie wären bereit, diesem Aufruf des UN-Generalsekretärs zu folgen, in Corona-Zeiten die Waffen niederzulegen. Aber die Regierung hat inzwischen bereits gesagt, daraus ist nichts geworden, das ist gescheitert, das ist enttäuschend, weil die haben zwei Polizisten seitdem erschossen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Auf jeden Fall für die Regierung ist dieser Waffenstillstand de facto nicht existent. Man kann hier nicht von einem Erfolg sprechen, nein.
Mitten in dieser Corona-Krise musste in der vergangenen Woche das landesweit größte und einflussreichste TV- und Radionetzwerk schließen. Ist dieser Schritt gegen den regierungskritischen Sender ein Hinweis darauf, dass der Präsident ja immer weniger Widerspruch duldet?
Auf jeden Fall ist es das. Also die offizielle Begründung sind Lizenzprobleme. Also der Sender habe gegen Lizenzgesetze verstoßen. Aber natürlich geht es um Kritik. Und kritischer Journalismus ist Rodrigo Duterte ein Dorn im Auge. Der bestreitet zwar, dass er etwas mit zu tun hat mit der Schließung dieses Senders. Aber man muss sehen, dass in diesem Sender besonders viel kritisiert wurde, auch die Antidrogenpolitik. Und dass Rodrigo Duterte, der zwar demokratisch gewählt ist, aber immer mehr autokratisch durchgreift und immer mehr auch zu Notstandsgesetzen jetzt in den Corona-Zeiten greift, immer mehr durchregiert und Kritiker zum Schweigen bringt. Entweder wie jetzt, indem er Sender schließt oder indem er auch Kritiker wie seinerzeit die Senatorin de Lima, die sich gegen ihn aufgewandt hat, wegen angeblicher Drogenverbrechen verhaften lässt. Also die Philippinen haben sich oder sind dabei, auf jeden Fall sich als Rechtsstaat zu verabschieden.
Die Philippinen in der Corona-Krise, das waren Einschätzungen von unserem Korrespondenten Holger Senzel. Besten Dank. Der Kulturnachmittag gleich nach den Nachrichten mit Bettina Köster. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch das Wochenende.